There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Da gibt es verschiedene Antworten drauf, würde ich sagen. Also eine Sache, die sehr effektiv hilft gegen Stress und die sowieso auch glücklich macht, also auch fürs Belohnungssystem, eine andere Möglichkeit ist, um mit negativen Gefühlen umzugehen, ist
Fatucation mit Speck und Charme.
Would you like to upsize your meal?
Zeit, etwas zu ändern.
Hallo, liebe Fanny.
Hallo, Serda.
Wie geht es dir?
Gut.
Das war kurz und knapp.
In der Tat. Das ist ja immer so, wenn einem die Frage gestellt wird, überlegt man kurz, mache ich jetzt die höfliche kurze Variante oder fange ich an zu erzählen?
Mhm.
Aber vielleicht erzählen wir nachher, ich hatte ein bisschen stressig war es die letzten Tage, in meiner Wahrnehmung zumindest. Da reden wir ja vielleicht heute auch noch drüber. Deswegen spare ich mir das mal auf.
Stimmt, und ich habe gelernt, niemals geschlossene Fragen zu stellen, und das war eine.
Das ist richtig.
Also insofern, aber schön, dass du wieder da bist. Du hast gerade witzigerweise schon gesagt, du gehörst im Grunde schon fast zum Inventar dazu. Und das empfinde ich nicht so, weil ich finde es immer toll, wenn du da bist und ich nicht alleine quatschen muss. Ich glaube, das freut die Menschen da draußen auch. Denn die Kommentare und die Briefe, die ich bekommen habe per E-Mail, also nicht im klassischen Papierform, sondern per E-Mail, waren mich wirklich zu den letzten Folgen, die wir beide gemeinsam gemacht haben, sehr toll, sehr positiv. Die Menschen haben sich da draußen gewöhnt, dass du wiederkommst. Und zack, da bist du.
Da bin ich, einfach reingeflogen.
Du hattest schon gerade gesagt, Stress hattest du in dieser Woche und es hat dich ab und an so ein bisschen vielleicht dazu sogar verleitet, zu etwas Ungesunden zu greifen. Mich interessiert tatsächlich sehr, warum wir das tun und aber auch, wie wir übers Essen nachdenken. Und ehe wir loslegen, habe ich ein paar Freunde gefragt, wie sie denn über Essen nachdenken. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Früher hat mich Essen oft gestresst. Ich hatte früher ein nicht so cooles Verhältnis zu Essen. Umso mehr bin ich jetzt froh darüber, dass ich Essen mit Spaß, Freude, Genuss, gemeinsame Zeit mit anderen Menschen, mit solchen Emotionen assoziiere und dass mich Essen glücklich macht und dass Essen auch oft einfach Glück ist. Also auch nach einem blöden Tag ich mich auf eine tolle Mahlzeit freue oder das total schön finde, mit Freunden essen zu gehen und das so richtig zu zelebrieren. Genau, also ich assoziiere mit Essen positive Gefühle. Meistens.
Also, wenn ich an Essen denke, dann denke ich an Pizza und Hunger und lecker und erfüllend und schön und befriedigend.
Emotional Eating kann bei mir tatsächlich so oder so aussehen. Es gab schon Phasen, in denen ich eher belastet oder gestresst war, in denen ich mich natürlich eher ungesünder ernährt habe und eher mehr gegessen habe, wobei vor allem ungesünder, muss man sagen, weil man sich dann eben, man kennt es, eher weniger Zeit nimmt, um gesund einzukaufen, gesund zu kochen. Es gab aber auch schon Phasen, in denen ich eher belastet war und dementsprechend mir einmal extra mehr Gedanken gemacht habe, um gesunde Ernährung, damit ich bei allem Stress und allen Belastungen wenigstens etwas Gutes für meinen Körper tue. Also das ist wirklich mal so. Was ich in Richtung Belohnung sagen kann, ist, dass ich mich weniger mit konkreten Gerichten oder mit Süßspeisen, was wahrscheinlich sehr typisch ist, belohne, sondern eher mit Essen bestellen. Dass ich es mir einfach mal gönne und mich damit belohne, mich nicht in die Küche stellen zu müssen. Ich bin kein großer Kochfan, muss man dazu sagen, sondern es mir gönne, mit dem Rundum-Service ein leckeres Essen geliefert zu bekommen. Und das kann dann gesund oder ungesund ausfallen. Da mache ich mir meistens nicht ganz so viele Gedanken, wenn ich mir das dann mal gönne.
Wieso sehen wir Essen als ein Belohnungssystem an?
Ich glaube, viele Menschen sehen es schon als Belohnung an, aber vielleicht noch gar nicht in dem Ausmaß, in dem es tatsächlich stattfindet. Also es gibt ja diesen Begriff Emotional Eating und der bezieht sich ja genau darauf, dass man häufig, ich würde sogar sagen in den meisten Fällen, nicht deswegen isst, weil man hungrig ist, also weil der Körper tatsächlich was braucht, Stoff braucht, sondern weil aus anderen Gründen. Und diese Gründe können sehr vielfältig sein, aber emotional liegt es ja schon nahe. Oft sind es Gefühle, die dazu führen, dass wir essen wollen. Und das zeigt sich ganz oft, kennt ihr mit Sicherheit, in so Heißhungerattacken. Das ist häufig, nicht immer, aber häufig ein Zeichen dafür, dass die eigentliche Ursache, warum ich jetzt essen möchte, emotional ist. Das kann sein, dass ich mich unter Stress gesetzt fühle, dass ich mich allein fühle, dass ich gelangweilt bin, dass ich traurig bin. Also alle Zustände, emotionalen, die wir so haben, können da drunter liegen als Ursache. Und in unserem Gehirn ist Essen einfach sehr eng verknüpft mit Glück und sich wohlfühlen. Das ist auch nicht Zufall. Es hat die Evolution so eingerichtet, dass alles, was die Grundbedürfnisse befriedigt, dazu gehört der Essen, sich einfach verdammt gut anfühlt und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes das Belohnungssystem anregt. Also zum Beispiel eben Dopamin ausschüttet, was ein Botenstoff ist, der Tolles verspricht und der so einen Moment von Glücklichsein in sich trägt. Das ist, glaube ich, erstmal ganz fundamental der Grund, warum Essen tatsächlich belohnend wirkt. Und wie sowas entsteht bei jedem Einzelnen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Also welche Assoziationen von welchem Gefühl mit welchem Essen sich dann nochmal verbinden.
Jetzt ist es ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an Stressessen denke, dass es für die Sekunde so ein Durchatmen ist, aber im Grunde nach dem Durchatmen auch selbst in stressigen Situationen eigentlich schon direkt das schlechte Gewissen dann da ist. Wie kommt das denn? Also warum geht das eine mit dem anderen einher?
Du meinst das Glücklichsein und das Schuldgefühl?
Genau.
Ja, also dieses Schuldgefühl nach Emotional Eating ist sogar tatsächlich etabliert. Das weiß man, dass das häufig passiert, weil man oft im Grunde weiß, dass man jetzt nicht aus Hunger gegessen hat, sondern um sich besser zu fühlen. Und das wenn man sich darüber ein bisschen klar ist, führt das natürlich oft dazu, dass man sich ärgert, wenn man gerade nicht so viel essen möchte zum Beispiel. Ne? Ist dann unterschiedlich. Vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dieses Emotional Eating, also dass man aus emotionalen Gründen isst, ist total normal. Das ist eben im Gehirn tatsächlich so angelegt, dass Menschen das machen. Wichtig ist aber natürlich das Ausmaß. Und wenn Menschen eine Tendenz dazu haben, dieses Stressessen sehr viel zu machen, natürlich fällt das irgendwann auf, ne? Also ihnen selbst oder auch anderen. Und dann kann sich natürlich ganz schnell ein Schuldgefühl hinterher einstellen, was auch nicht gut ist, weil dann natürlich der Kreislauf von vorne losgeht. Dann trägt man das Schuldgefühl mit sich rum, was sich auch nicht gut anfühlt, was auch wieder ein negatives Gefühl ist. Und möglicherweise kompensiert man das dann wieder mit Essen.
Jetzt haben wir ja, und ich formuliere es mal sehr spitz, im Grunde zwei Lager. Die schlanken Menschen und die übergewichtigen Menschen. Lässt sich da irgendeine Brücke schlagen über das Denken des Essens? Also warum ist das Essen für schlanke Menschen so viel einfacher, auch in der Wortwahl, wie zum Beispiel, also die wenigsten schlanken Menschen, glaube ich, würden jetzt formulieren, ach, heute gönne ich mir jetzt mal den Burger. Ich denke, das ist eher etwas, was halt im mehrgewichtigen Bereich zu finden ist als im schlanken Bereich. Wie kommt das, dass halt trotzdem Menschen schlecht übers Essen denken, obwohl es ja eigentlich was Positives sein könnte?
Ja, also du hast schon gesagt, das ist natürlich extrem gestellt, die Frage schlank versus nicht schlank, weil wie gesagt, Emotional Eating machen wir alle und das ist auch ganz normal so. Es gibt aber einen Punkt, wo Emotional Eating tatsächlich zum Problem werden kann, was langfristig auch zu einer Gewichtszunahme führen kann. Vielleicht über diese Brücke. Das ist kein Muss, aber passiert häufig. Und das ist dann der Fall, wenn das Emotional Eating eine der einzigen Strategien ist, die man hat, um seine Gefühle zu regulieren. Also die Natur hat uns eine relativ große Palette dafür bereitgestellt. Essen ist eine sehr wirkungsvolle und das geht sehr schnell. Also wenn ich was esse, was zum Beispiel Zucker und Fett enthält, wenn man unter Stress steht, ist genau das, was der Körper möchte, Zucker und Fett, auch evolutionär bedingt. Das pingt sofort das Belohnungssystem an und uns geht es erstmal gut für ein paar Minuten. Wenn das meine bevorzugte Strategie ist, weil ich zum Beispiel andere nicht gelernt habe oder weil die anderen vielleicht bei mir nicht ganz so wirkungsvoll sind, das unterscheidet sich auch individuell, dann kann es tatsächlich schwierig werden, weil das dann eine der Strategien ist, zu denen ich sehr häufig greife. Und auch das könnte man zeigen in der Forschung, dass Menschen, die das als eine der wenigen Strategien nur haben, um mit ihren Gefühlen umzugehen oder auch um Gefühle zu vermeiden, eine Tendenz dazu haben, sehr viel Emotional Eating zu machen und sich auch schlechter zu fühlen damit.
Aber ist das was, wo man gegenarbeiten kann? Weil du hast jetzt zweimal hintereinander gesagt, dass es evolutionär bedingt ist. Kann ich denn da überhaupt gegen steuern? Also, oder bin ich der Evolution im Grunde schutzlos ausgeliefert?
Also wir sind alle der Evolution ein Stück weit ausgeliefert. Wie gesagt, das ist so ein Programm, was in uns allen angelegt ist. Es gibt sogar so Befunde dazu, dass Männer dann eher fetthaltiges essen, wie so Steak zum Beispiel, und Frauen eher auf Kohlenhydrate, also Zucker, schwenken. Aber das ist ja für alle gleich und trotzdem gibt es ja einen Unterschied im Umgang damit. Und das ist, finde ich, das Spannende, was man sich anschauen kann, wenn man damit hadert oder vielleicht glaubt, dass man hadert. Weil oft sind das auch sehr eingespielte Routinen. Denn wir haben vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche Wege, warum Emotional Eating bei manchen dann so stark ausgeprägt ist. Ein Teil davon liegt tatsächlich in Routinen, die wir oft aus der frühesten Kindheit mitgenommen haben. Wo zum Beispiel Essen tatsächlich als Belohnung eingesetzt wurde, macht man bei kleinen Kindern.
Stimmt.
Ich glaube heute nicht mehr so viel wie früher, aber es war ja oft sehr üblich zu sagen, wenn wir das jetzt hier gemeinsam schaffen, also nicht die blöden Hausaufgaben oder so, dann gibt es eine Schoki hinterher oder wir gehen ein leckeres Eis essen oder so. Alles natürlich mit einer guten Intention dahinter. Aber wenn in der Familie das schon, Essen als Belohnung schon angelegt ist, dann nimmt man das oft mit. Und das ist dann ein Teil, der gelernt ist. Den kann man natürlich auch wieder umlernen. Das erfordert dann ein bisschen Übung.
Disziplin wahrscheinlich auch.
Bisschen Disziplin, aber ich würde sagen mehr Übung.
Okay.
Psychologen sagen ja immer neuronale Autobahnen. Also im Gehirn so etabliert sind und so als Muster, Verhaltensmuster schon verankert sind, dass das wie so ein Automatismus ist. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn wir gestresst sind beispielsweise, dann tendiert das Gehirn dazu, die einfachste Route zu nehmen oder die einfachste Handlungsoption. Und das ist in der Regel die, die total etabliert ist. Also eine Routine, die wir schon lange mit uns rumtragen.
Ist Stress der größte Triggerpunkt für Emotional Eating?
Ich würde sagen, ja. Grundsätzlich alle Gefühle, aber oft liegt da Stress mit drüber oder Stress ist mit beigemischt. So würde ich es, glaube ich, formulieren. Viele Menschen haben so einen Hang dazu zu sagen, ja, was soll ich denn machen? Es ist halt gerade stressig. Also wie so ein Absolutum, was man nicht in Frage stellen kann. Mhm. Dabei finde ich, ist Stress eine der ganz wenigen Dinge im Leben, an denen man sehr, sehr viel drehen kann.
Mhm.
Weil im psychologischen Sinne ist Stress etwas, was wir uns selbst machen. Also Stress ist eine Reaktion auf
das. Die kommt aber auch von außen. Also ich meine, wenn jetzt ein Arbeitskollege oder ein Kollege, weiß ich nicht, die Deadline nicht hält und ich bin das letzte Glied in der Reihe, dann bin ich ja am Ende derjenige, der es ausbaden muss. Also
richtig.
Ich kann jetzt natürlich sagen, ich bleibe cool und versuche mich dann nicht irgendwie reinzusteigern oder aufzuregen, aber der zeitliche Druck, also der Stress, der bleibt ja trotzdem bestehen.
Genau, aber es gibt natürlich verschiedene Wege, damit umzugehen und das kennen wir, also kennst du bestimmt auch, kennen wir alle aus unserem, gerade so im Arbeitsleben, finde ich. Es gibt Menschen, die auch unter, sagen wir mal, objektiv höchstem Stress relativ gelassen bleiben und es gibt Menschen, die also einfach nicht mehr funktionieren. Das heißt, die Spannbreite, wie man auf so etwas reagiert, was erstmal ein, ja, etwas ist, was zum Beispiel zeitlich drängend ist oder was uns sehr, wo wir uns sehr unter Druck gesetzt fühlen, der Umgang damit ist sehr unterschiedlich. Und das kann man üben, zum einen, wie man mit sowas umgeht und auch wie nah man das an sich heranlässt. Also in deinem Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel sehr kaltherzig sagen, das ist nicht mein Problem. Ich habe es ja nicht verbaselt.
Mhm.
Ich muss noch nicht ausbaden. Muss derjenige ausbaden, der es verbaselt hat.
Wird schwierig im Berufsfeld,
ja,
glaube ich. Also
geht aber.
Müsste man ja dann mit dem Finger aber auf jemanden anders zeigen.
Naja, derjenige müsste eigentlich mit dem Finger also, auf sich
ja,
selbst
gut,
zeigen.
Also weiß ich jetzt nicht, ob es Menschen da draußen so ehrlich sind und sagen, ja, tut mir leid, ich habe es verrissen.
Genau.
Aber
dann musst du ja trotzdem nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Aber zumindest musst du die Verantwortung nicht übernehmen für das, was nicht deine Verantwortung ist. Also vielleicht lassen wir es so mal stehen.
Auf jeden Fall.
Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, damit umzugehen. Und was ich im Grunde sagen will, ist, dass Stress oft wahrgenommen wird als etwas, was man nicht ändern kann, sondern wo man dann versuchen muss, mal in Urlaub zu fahren oder so. Und dem ist tatsächlich nicht so. Stress liegt zum ganz großen Teil in unserem Kopf. Den machen wir uns selbst oder aber lassen zumindest zu, dass der entsteht. Und das ist ein großes Momentum, was eben zum Emotional Eating führt, auch zu Stressessen, so nennt man es ja dann meistens, oder auch Heißhungerattacken. Also gerade wenn man so ein ganz drängendes Gefühl hat, man muss jetzt echt essen, dann ist das ja oft nicht der ganz körperliche Hunger, der so mit Magengrummeln kommt, sondern
im Normalfall ist
da ist was anderes dabei. Genau. Und das spürt man auch. Und manchmal kann man sich dann in so einem Moment auch fragen, wenn man es schafft und sich dabei ertappt und es übt, zu fragen, esse ich jetzt eigentlich, weil ich wirklich Hunger habe, auf so einer Skala von 1 bis 10, das empfehlen Experten immer. Oder möchte ich essen, weil ich mich besser fühlen möchte?
Ich stelle mir jetzt die Frage, weil ich das sogar auch als Frage aufgeschrieben habe, wie kann ich mich denn davor schützen, eben nicht in diese Falle Stress zum Beispiel hineinzurutschen, um dann halt eben in die Heißhungerattacke zu geraten oder halt eben auch einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu was Ungesunden zu greifen. Also ab welchem Moment, wie kriege ich mich da irgendwie gestoppt? Weil wenn der Ball einmal rollt und irgendwie die Stresssituation da ist, dann hat man ja in den seltensten Fällen irgendwie so dieses, ich hole mal kurz Luft, 10 bis 10 und fange dann an. Aber also wie kriege ich dann da die Routine aufgebrochen?
Ja. Da gibt es verschiedene Antworten drauf, würde ich sagen. Also eine Sache, die sehr effektiv hilft gegen Stress und die sowieso auch glücklich macht, also auch fürs Belohnungssystem, eine andere Möglichkeit ist, um mit negativen Gefühlen umzugehen, ist Bewegung. Jede Form der Bewegung. Warum ist das so? Weil Stress ja auch evolutionär eigentlich dafür da ist, uns lebensbedrohliche, vor allen Dingen Situationen aufzuzeigen. Und das bedeutet, dass der Körper in den Fight-oder-Flight-Modus geht, also er möchte kämpfen oder flüchten. Mhm. Was wir in der Regel im Büro dann nicht machen, wenn dein Kollege irgendwas verbaselt hat von der Deadline her, sondern wir sitzen da und ärgern uns. Der Körper stellt ja aber ganz viel bereit, genau um das zu tun, also um zu kämpfen oder zu flüchten. Und wenn wir keins von beiden machen können, haben wir den Salat sozusagen. Der Stress sitzt bei uns und mit bei uns. Und dann ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit wieder höher, dass wir das über Essen regulieren. Also Stress braucht ein Ventil. Das ist in erster Linie Bewegung. Das ist das einfachste Mittel überhaupt. Und wenn es ist, wenn man die 10 Minuten dann hat oder auch nur 5, einmal um den Block zu gehen und durchzuatmen, schon das hilft tatsächlich. Ein zweiter Weg, der auch eher langfristig wirkt, ist ganz, ganz regelmäßig zu üben, sich zu entspannen. Und zwar, das kann man sogar auch in stressigen Situationen üben. Es gibt so ganz einfache Atemübungen wie Stress ausatmen zum Beispiel.
Wie sieht das aus? Also ich kenne es tatsächlich nicht. Wie atmet man Stress aus? Indem ich tief Luft hole und einfach ausatme?
Genau. Also das mache ich tatsächlich ganz häufig. Ich weiß nicht, ob das eine Technik ist oder also für mich funktioniert das großartig. Wenn ich so einen Tag habe, wo es sehr dicht ist alles und wo ich den Eindruck habe, es wird jetzt gerade ein bisschen viel. Man merkt das ja, ne? Es baut sich so ein bisschen auf. Und an einem bestimmten Punkt, wo ich merke, so jetzt beschäftige ich mich eigentlich mehr mit meinem Innenleben und mit diesem Stress, der sich da aufbaut, als mit dem, was eigentlich gerade gefragt ist, dann mache ich das meistens. Also ich atme tatsächlich ein und atme sehr langsam aus und visualisiere beim Ausatmen, dass damit der ganze Stress und alles Negative, was gerade sich da in mir aufbaut, dass ich das gehen lasse. Ist im Grunde eine Visualisierung. Könnt ihr mal ausprobieren, funktioniert für mich super gut. Und vielleicht ist auch so ein bisschen noch ein Aspekt dabei, dass ich mir selbst signalisiere, ich kümmere mich um mich. Mhm. Ne? Dass ich nicht nur im Reaktionsmodus bin und reagiere auf das, was von außen kommt, sondern auch ich kümmere mich um meine Gefühle. Also es ist auch natürlich ein Weg, ein sehr kleiner in dem Fall, Gefühle zu regulieren. Und zwar nicht übers Essen, sondern anders. Und Atem, weiß man, ist ja sehr effektiv dabei. Aber abseits davon ist es trotzdem wichtig, etablierte Entspannungsroutinen zu haben. Und das klingt jetzt so, als müsste man das großartig planen, wie so ein Workout-Dings.
Dachte ich auch gerade.
Nee, ich meine wirklich ganz kleine Dinge. Also meistens weiß man ja auch schon, was einem gut tut. Bei manchen ist das, weiß nicht, abends öfter sich in eine Wanne legen oder so. Oder heiß duschen oder kalt duschen oder schwimmen gehen. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Es hat eigentlich jeder sowas in petto, wenn man einmal durchguckt, was macht mir eigentlich Spaß, was mache ich gerne. Wo komme ich sehr schnell runter? Dann fällt einem meistens was ein. Und im Grunde heißt das nur, dass man das regelmäßiger und bewusster einbaut.
Das heißt, wenn ich mich von vornherein schon entstresse und das beispielsweise auch in Situationen, in denen ich gar nicht gestresst bin, also abends auf dem Sofa und ich mache jetzt eine Atemübung oder weiß ich nicht, ich lese ein Buch, um runterzufahren oder wie du gerade sagtest, man geht duschen, schwimmen, was auch immer, dann beugt das dann schon entsprechend vor oder ist das dann quasi so eine Art Puffer und in der Situation, wenn man doch wieder gestresst ist, ist eigentlich wieder alles verflogen?
Beides. Ich glaube, am Anfang, wenn man beginnt, das zu machen, fungiert es erstmal nur als ein Puffer. Mhm. Also dieses Atmen, ich habe jetzt gerade überlegt, wann mache ich das eigentlich? Ich mache das oft, wenn ich zur U-Bahn gehe morgens, weil ich dann schon im Kopf habe, wie wird der Tag, und ich weiß ja, wird es näher stressiger oder nicht so stressiger. Und schon da mache ich das inzwischen tatsächlich sehr automatisiert. War nicht immer so, aber ist jetzt eben auch eine Routine geworden. Und das heißt, anfangs hat es erstmal nur als Puffer für mich funktioniert und als, ja, dass ich mir selber bewusst mache, ich weiß, was da kommt und ich gehe damit um und ich helfe mir selbst dabei, damit umzugehen. Langfristig hat es natürlich den Vorteil, dass der Körper lernt, erstens sehr schnell zu registrieren, wann wird es zu viel. Mhm. Ne? Das muss man ja auch üben. Also ab welchem Level von wahrgenommenem Stress kippt es eigentlich, dass man zum Beispiel nicht mehr richtig handlungsfähig ist. Ja. Oder eben nur noch so reaktiv. Also nur noch in einem, man reagiert nur noch und man schafft es nicht mehr, manchmal braucht man ja nur so eine, anderthalb Sekunden, wenn ein Kollege kommt und noch irgendwas einem draufschaufeln will, dass man sich die anderthalb Sekunden nimmt und sagt, alles klar, habe ich verstanden, lass mich kurz drüber nachdenken, ich sag dir gleich Bescheid. Auch das ist zum Beispiel ein sehr einfacher Weg, um Grenzen zu setzen für sich, aber auch Stress erstmal fernzuhalten und sich dann zu entscheiden, lade ich mir das jetzt auf oder lade ich mir das jetzt nicht auf? Weil man häufiger, glaube ich, als man denkt, auch schon die Entscheidung mitbestimmen kann. Mir fällt auch noch eine Sache ein, die auch wichtig ist, glaube ich, beim Aspekt emotionales Essen. Es gibt nämlich auch Befunde dazu, dass Menschen, die sehr dazu tendieren, emotional zu essen, häufig kleine Konfliktvermeider sind. Und es fällt mir jetzt ein, weil wir gerade über das Nein sagen bzw. dieses Grenzen ziehen gesprochen haben, was ja ein sehr wichtiger Aspekt davon ist. Und dieses Konfliktvermeiden bezieht sich aber sowohl auf zwischenmenschliche Sachen, also eben zum Beispiel was anzusprechen, was so die ganze Zeit in der Luft liegt, oder Nein zu sagen und die Verantwortung einfach zurückzugeben, dem, der sie auch tragen sollte, zeigt sich aber natürlich auch sich selbst gegenüber. Also eigene Gefühle unterdrücken, runterschlucken, weil sie eben unangenehm sind. Auch das ist natürlich eine Form von Vermeidung. Dann vermeide ich in dem Fall die Konfrontation mit meinen eigenen Gefühlen, wie dem Schuldgefühl, was sich dann so den Weg bahnt, weil ich wieder was gegessen habe, was ich eigentlich nicht wollte oder nicht sollte, wie auch immer. Und auch das ist ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass ich eher noch mehr Emotional Eating mache.
Jetzt sagten wir vor ein paar Minuten, dass das Belohnungssystem unter Stress halt abruft, im besten Fall halt irgendwas Ungesundes zu sich zu nehmen. Jetzt ist es ja auch so, dass wir halt gesagt haben, dass das was Gelerntes ist, dass wenn wir die Hausaufgaben mit dem Kind gemacht haben und das hat toll alles umgesetzt, dann gab es irgendwie das Eis oder die Schokolade oder was auch immer. Aber wie spielt das denn, die Vergangenheit, eine Rolle zu dem, ja, innerem Kind in einem selbst? Also wie kriege ich das denn halt gesättigt, also ohne dass es dann auch in der Zukunft halt irgendwie zu irgendwelchen Problemen führt?
Also es gibt natürlich eine sehr starke Verbindung zu sehr prägenden Erfahrungen, die vielleicht unter diesem Begriff Fürsorglichkeit stehen. Mhm. Also ich überlege jetzt gerade, es gibt ganz viele Lieblingsessen zum Beispiel, die ich jetzt habe und du wahrscheinlich auch und ihr da draußen auch, die zum Beispiel meine Mutter gemacht hat, wenn ich krank war oder so. Also wenn sie sich um mich gekümmert hat und das hat sich gut angefühlt, ich habe mich geliebt gefühlt, also eben so eine Fürsorge dabei war. Ja. Und Hühnersuppe zum Beispiel, die ich mir jetzt bis heute immer noch dann selber mache, wenn ich krank bin oder machen lasse. Und da spielt nochmal natürlich eine andere Komponente mit rein, als nur, dass es mir dadurch besser geht, weil es irgendwie lecker ist und so und mein Belohnungssystem aktiviert, sondern da ist ja auch noch eine Nostalgie dabei und eine Erinnerung an ein Gefühl, was ich gerne ins Jetzt
reproduziere.
Genau, ins Jetzt zurückholen möchte. Auch das ist total normal, das hat jeder. Es kann natürlich sein, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass wenn es da also sehr große Defizite gab, also wenn ich nicht viel Liebe erfahren habe als kleines Kind, dass das nochmal übermäßig dann reinkommt und vielleicht auch den großen Teil des emotionalen Essens ausmacht. Da bin ich jetzt nicht Experte, weil ich nicht so im klinischen Bereich bin. Aber was da vielleicht hilft als Eselsbrücke, ist, man kann ja, wenn man diesen Wunsch hat, ich kenne das auch, bei mir hatte ich, glaube ich, schon mal verraten, Grießbrei zum Beispiel, liebe ich total. Und es gibt ganz bestimmte Momente, das ist bei mir oft so stressbedingt, dass ich denke, oh, also Grießbrei assoziiere ich eben so mit es ist so Nachmittag, man ist total gemütlich, so sonntags und genießt das zusammen und das ist auch so ein Gefühl von Wärme, von Aufgehobensein und so, ne? Und was man natürlich machen kann, ist den Grießbrei einfach trotzdem nicht zu essen. Also man kann sich ja trotzdem vorstellen oder sich diesen Moment reinholen und vielleicht auch ein bisschen üben. Bei mir funktioniert es inzwischen ganz gut, dass ich verstanden habe, ich kann nicht den Grießbrei essen und dann fühle ich das ganz intensiv. Wenn ich den Grießbrei nicht esse und mich nur selbst wieder zurück reinversetze, dann fühlt sich das aber trotzdem gut an, weil auch das macht ja was mit meinem Gehirn. Und ich lasse einfach den tatsächlichen Grießbrei aus.
Weiß ich nicht, würde sich für mich so ein bisschen anfühlen, wie ins Auto einsteigen, aber nicht losfahren.
Ja, stimmt.
Aber ja, ich meine, klar, Erinnerungen lösen ja auch in einem was aus. Also es ist ja nicht, ich kann den Punkt durchaus verstehen. Und man spart sich entsprechend die Kalorien dann, klar.
Ja, ihr könnt es ja mal ausprobieren. Mhm. Also beim Grießbrei funktioniert es bei mir inzwischen ganz gut. Ja, auch da wahrscheinlich kommt es drauf an. Ich glaube, die Hühnersuppe, wenn ich krank bin, gut, die ist jetzt auch nicht, haut jetzt auch nicht so rein. Aber ich glaube, die würde ich mir schon weiterhin machen. Hühnersuppe ist schon was Feines.
Meine abschließende Frage, kann ich mein Hirn beim emotionalen Essen austricksen? Also wenn ich wirklich der Versuchung einfach nachgeben muss, weil warum auch immer, kann ich da irgendeinen Trick 17 anwenden, um mich trotzdem jetzt vielleicht von der Schokolade abzuwenden, aber dann zu der Gurke zu greifen. Also gibt es was, wie ich das halt vielleicht irgendwie, wenn es sein muss, dann trotzdem irgendwie aufgebrochen kriege und dann mit einer gesunden Alternative vielleicht?
Ist ein harter Schwenk von der Schoki zur Gurke.
Ja.
Ich würde sagen,
an der Schokolade riechen und in die Gurke beißen.
Ja, auch das ist, glaube ich, also schon für Fortgeschrittene. Mhm. Deswegen mochte ich das Grießbrei-Beispiel so, weil da hast du keine Stücke, sondern das ist einfach, man löffelt das ja so.
Stimmt, ja.
Und, und da muss man ja im ersten Schritt vielleicht nicht das Ding komplett weglassen, aber vielleicht reicht es, wenn man 10 Löffel nimmt oder so. Und bei der Schoki werden es dann eher 5 Stücke und dafür sehr langsam genießen. Also sich das Gefühl reinholen, was man damit verbindet und was man dann offensichtlich gerade wirklich braucht, aber vielleicht nicht ganz so viel wie sonst. Kann ich mir auch vorstellen, dass das eine Übungssache ist und über die Zeit, wie gesagt, auch dieses Gefühle reinholen und das Fühlen ohne den Auslöser, in dem Fall dann die Schoki zu haben, muss man wahrscheinlich üben, das geht aber schon.
Ja, du sagtest gerade langsam und langsam genießen ist ja so oder so etwas, was man prinzipiell bei der Ernährungsumstellung beachten sollte, dass wenn man halt irgendwie dann doch mal irgendwie einen Tag hat, ob es jetzt der sogenannte Cheat Day ist oder ob man die 80-20-Regel macht, dass man halt das, was halt in Anführungsstrichen ungesund ist, wirklich langsam genießt. Und dass man dann dahingehend dann auch ein bisschen irgendwie vielleicht sich das Ganze bewusster macht und eben dann statt einer ganzen Tafel Schokolade vielleicht erstmal nur die Hälfte und sich dann irgendwie auf eine Reihe oder auf 2 Reihen runter reduziert, um halt den Genuss in den Vordergrund zu stellen. Und weil der Genuss so wichtig ist und man sollte immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, hören wir jetzt auch auf. Fanny, ganz lieben Dank, dass du heute da warst. Für noch mehr psychologische Themen kann ich euch natürlich den Podcast Nevermind 15 Minuten psychologische Themen empfehlen. Da sprechen unter anderem Fanny und ihre Kollegin Dermann über alles Mögliche. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und auch noch weitere Links zu weiteren Folgen zu dem Thema, die ich schon besprochen habe. In diesem Sinne, habt eine entspannte und leckere Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Fetucation mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.